Sora, guten Abend. Heute ist der 12. Oktober 2025. Wir haben die Episode Nummer 292 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Der André, wir werden es vielleicht in der Aufnahme merken, wir wissen es nicht so genau, mit etwas anderem Setup heute.
Genau, auf mehreren Ebenen.
Auf mehreren Ebenen, räumlich und mikrofontechnisch und ja. Aber genau. Wir wollten dann doch heute mal wieder eine Episode aufnehmen und haben gesagt, ja, das probieren wir jetzt einfach einmal so, wird schon funktionieren.
Genau, leider ist uns irgendwie das Zoom, oder mir besser gesagt, das Zoom hat sehr gezickt.
Genau, das Aufnahmegerät, wo das Headset und so weiter normal angesteckt ist, gell?
Genau, wo normalerweise über XLR das Mikrofon angesteckt ist und also eigentlich das Headset. Genau, und ja. Jetzt habe ich halt einmal so aushilfsmäßig quasi nur so ein Telefonier-Headset quasi an. Okay. Genau, aber es ist echt krass, was schon dabei haben wir jetzt gerade gedacht, das ist schon krass da beim Einspielen jetzt am Anfang. Bei der Musik, die da kommt, ja, wie du da schon den Unterschied hörst, ja.
Okay, ich gegenüber die Kopfhörer vom anderen
hörst. Ja, das ist ja wirklich ein Mist, diese Kopfhörer.
Ja, ja. Zum Telefonieren, gesprächsmäßig tut halbwegs, gell, firmentechnisch oder arbeitstechnisch, ja.
Aber ja, für, genau, für, das ist wurscht. Ja. Aber so richtig Sound wiedergeben und so, Alter. Ja, ich hoffe, dass halbwegs geht von der, von der Aufnahme dann. Wir haben es auch schon mit, aber die Earpods waren, glaube ich, nur super optimaler. Genau.
Ja. Ich habe ja auch gehofft, dass alles wieder normal funktioniert bei mir sozusagen, weil ich habe die Scarlett Solo bei mir angesteckt. Oder? Ich habe jetzt gar mal noch einen Link da einer, falls jemanden das interessiert. So, das habe ich bei mir unter den Schreibtisch quasi eine montiert als fixe Station, wo ich halt mein, wobei das quasi da jetzt im Foto habe, gar keinen XLR-Anschluss. Ja, ich habe da eine andere Variante, noch eine frühere, ältere.
Spezielles mit, hat das ein oder zwei?
Ein XLR-Anschluss hat das, was ich habe. Genau. Also, okay, das ist vom Thomann, den Link habe ich rein. Der da ist besser. Das ist eigentlich genau das, was ich habe. Ja. 89 Euro hat das gekostet, genau. Und ich habe zwischendurch mal so eine Aktion gehabt, da habe ich dir mal angerufen, was du auf so nur nicht Zoom leichen kannst.
Ja, genau.
Weil beim uns in Weichstätten im Ort hat es quasi so eine Festivität gegeben vor zwei Wochen, da war quasi Erntedankfest und dann war 50 Jahre Kindergarten und so und da war halt, waren so viele Leute angemeldet dann hin und her und dann wurde es aber weder nicht so gut gemeldet, dann wollten sie von der Kirche das Erntedankfest, wo die Kinder vom Kindergarten halt singen und auftreten, in den Turnsaal der Volksschule übertragen. Ja. Und da haben sie irgendwie mal mitgekriegt, dass ich technisch bewandert bin und haben mich gefragt, ob ich das irgendwie umübertragen kann.
Okay.
Und dann habe ich halt am Vortag, am Samstag noch auf kurz, was der geschaut, ja, okay, ich stelle halt mein iPhone, habe mir gedacht, auf zum, einfach so ein Stativ und film halt damit, ja. Und dann war aber die Frage eben, wie machst du das mit dem Sound? Das ist mir das Schwierigere eigentlich eher, ja. Und da haben sie zwar in der Kirche so Mikrofone gehabt, wo es normal eben am Altar, wenn der Pfarrer predigt, das aufnehmen und dann vorne haben sie auch noch so ein Pult mit so einem Stabmikrofon oder was. Und da haben sie hinten in dem Raum halt hinter dem Altar dann so ein Soundanlage, wo das zusammenläuft da und so, ein Lautsprecher. Und da habe ich mich halt zugehängt und wollte halt das dort abgreifen auch. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist auch XLR-Ausgang gewesen und ich habe aber beim MacBook quasi, wollte das halt über die streamen und dann habe ich mir mein Scarlett daheim ausgebaut und dort oben gesteckt und so weiter halt. Ja, ah, mega okay, aufwendig, okay. Aber hat dann schon halbwegs funktioniert.
Ja, musst du fast schon mit einem Mischpult dann.
Ja,
Next Level war dann Mischpult.
Genau, und dann habe ich mir eigentlich, ich habe dann das so gemacht, ich habe einfach ein Zoom-Meeting gemacht quasi, weißt du, wo halt mehrere Teilnehmer waren, also ein Teilnehmer war mein iPhone, das hat das Video geliefert, ja, und ein Teilnehmer war halt einfach mein MacBook, das hat den Sound halt geliefert, ja, und kein Bild. Und dann habe ich halt einfach oben auf einem anderen Laptop quasi das Zoom-Meeting halt übertragen. Ja, das war eigentlich total easy. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und habe eigentlich gesehen, was die früher immer mit dem OBS Studio, ja, also heißt der OBS, glaube ich, heißt das ja Studio, was da drin steckt, oder heißt es, OBS Studio heißt OBS Project. Das ist ja eine super geile Software. Und dann habe ich gesehen, in Kombination mit, falls das mal jemand, also ich mache eine Notiz an mich selber auch, gibt es da, wo was cooles ist, nennen sie VDO Ninja, ja, das sind Webseiten. Für was jetzt VDO steht, weiß ich jetzt gar nicht, Video, Digital, irgendwas wahrscheinlich so, ja. Und da kann man voll geil einfach auf die Webseiten gehen und dort auch zum Beispiel ein Gerät, zum Beispiel auf ein iPhone, auf ein iPad, auf whatever für ein Gerät, einen Stream starten, ja, wie wenn du zum Beispiel an einem Webmeeting teilnimmst. Und im OBS Studio kannst du dann das einfach, wenn du den Link von dem Stream warst, aufnehmen als Source. Ja, und dann kannst du im OBS Studio auch einfach zum Beispiel sagen, okay, ich stelle da mein iPhone hier, das Film, ich nehme da das Mikrofon von dem iPhone, was dem dann auch noch, die mir haben dann geholfen, war unterwegs auch noch, und hat dann ihr iPhone auch noch da reingekriegt in Zoom und hat dann teilweise halt bei den Kindern das zugehalten, wenn sie auch gesungen haben und so, ja. Und das kannst du einfach voll geil in dem OBS halt mit so dem VDO Ninja mehrere Streams zusammenbündeln und dann halt irgendwo hin streamen, wieder auf einen Streaming-Service, auf YouTube oder Facebook oder whatever. Ja, oder Aufnehmer auch. Ja, das ist eigentlich ziemlich geil, weil du nicht überall das mit Kabel dann verkabeln musst, ja, sondern du kannst einfach mehrere Geräte, die halt einfach irgendwo im Internet haben, so in einen Stream zusammensammeln.
Ja. Geil, ne?
Also, ich glaube, wenn ich wieder mal sowas machen, dann werde ich das mit dem einmal probieren, glaube ich, ja. Und nicht mehr Zoom verwenden. Naja, okay, aber schauen wir mal. Anknüpfen, Follow-up haben wir vorher geredet, gell? Ich habe gerade vorher vom Termin noch geschaut. Wir haben ja die letzte Episode noch aufgenommen, am Tag quasi, bevor iOS 26 offiziell released worden ist.
Genau.
Und macOS 26 und so weiter. Und da kommt man jetzt ein bisschen, du warst ja dann derjenige, du hast ja noch gar kein Gerät auf 26 gehabt vorher, oder?
Genau.
Und hast dann aber gesagt, zuerst dann upgraden.
Ja, genau. Ich habe jetzt erst mein iPhone halt dann angefangen. Wie es offiziell dann rausgekommen ist und dann aber ich bin gerade bei den MacBooks und so bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was da so passiert. Warte da meistens immer ein bisschen ab, aber habe eigentlich danach, glaube ich, relativ schnell, zumindest bei einem, also beim privaten sozusagen MacBook, auch dann einmal upgraded.
Ja.
Ja, genau. Ja, ja. Ja.
Keine Probleme so weit, oder?
Probleme, nein. Also bis auf heute ist mit Zoom.
Ja, wo man nicht wissen,
ob es an dem liegt. Die Software vermutet hat, aber ja. Okay, ich hab's dann. Ja, schauen wir mal. Nein, und sich Probleme nicht wirklich. Also ich am iOS haben wir halt dann gefragt, ja, es schaut schon irgendwie so ein bisschen fresher und so aus. Aber ja, ich weiß nicht, so richtig jetzt bringen tut da nicht wirklich was, glaube ich, jetzt, ja.
Aber bei macOS, halt oder was?
Krass, dass sie sich,
da tue ich mich nur fragen, was ist da jetzt wirklich neu an, sage ich mal, an Funktion, die ich vorher nicht gehabt habe oder so?
Ja, vorher bei macOS war es eigentlich auch so mehr geil, so, okay, Update eingespielt. Und oft ist es so, dass du mal überhaupt einmal schauen musst in die macOS 26, dann in dem Fall, in der Ankündigung, okay, was ist da jetzt überhaupt neu?
Ja.
Ich meine, was ich gleich mal beim Mac dann ausprobiert habe, eben bei einem an, ist, es gibt ja jetzt in der Spotlight-Suche, gibt es ja jetzt quasi so eine Clipboard-History.
Ah ja, genau, ja.
Endlich. Obwohl, ja, ich weiß nicht, was da bin ich halt jetzt auch schon die ganzen, die Shortcuts und so weiter gewähnt, die halt bisher jetzt immer benutzt habe. Da habe ich ja dieses, das eine Tool der Kassen.
Haben wir Raycast verwendet.
Der Raycast, ja genau, den habe ich auch und das, den nehme ich halt so 90% her für Clipboard History. Genau, da musst du halt dann da wieder ein bisschen umstellen und so jetzt, ja.
Ja.
Ja, aber ansonsten, ja, keine Ahnung.
Na, es ist wirklich so. Wenn ich also durchscroll und so weiter, jetzt habe ich nochmal die iOS 26 und macOS 26 Webseiten aufgemacht.
Wie heißt das jetzt überhaupt? Ist das diese Tahoe, oder?
Genau, ja.
Okay, ja. Also wenn das mit den Widgets ist mir natürlich auch gleich aufgefallen, dass die quasi da jetzt fix, dass du halt fixe Widgets auf dem Desktop ziehen kannst oder sogar gleich gehabt hast dich nach der Installation
oder automatisch, so. Oder? Ja. Ich habe das schon, das also mit den Widgets hat es ja schon eine Zeit gegeben, da habe ich schon ein paar konfiguriert gehabt, ja. Aber, ja. Sind jetzt noch diese Live-Aktivitäten und so weiter sind eigentlich dazugekommen. Nur habe ich auch noch nicht wirklich ein Erlebnis gehabt, wo das irgendwie im macOS auch passiert war. Ja,
ja. Ich meine, ich denke mir ja, was der, ich tue halt dann updaten einmal, weil im Grunde dann hast du da in der Nachrichten-App etc. die ganzen Features, die du halt dann am iPhone und so hast, wo ich glaube ich gar nicht mehr reingeschaut habe. Nein, es war eigentlich dann am iPhone. eine Modelle kannst du jetzt, was du in der Kurzbefehle-App zum Beispiel auch verwenden, das ist eine nette Spielerei.
Also eine Large Language oder eine
KI-Modelle.
Also KI-Modelle.
Genau, diese lokalen und so.
Ja.
Das ist ganz nett, aber das habe ich auch nicht einmal, was der
gerade mal
ausprobiert. Ja. Fotos-App ist meistens dann auch nicht so schlecht, wenn man mal quasi über alle Geräte dann die gleiche Version hat wahrscheinlich.
Am meisten merke ich es eigentlich bei den Messages, weil da habe ich mir zum Beispiel unter anderem ein paar zwei Gruppenchats auch mit so Hintergrundbildern versehen und so Zeug.
Ja. Stimmt, genau, die Hintergrundbilder, genau,
das sind dazu. Das merkt man dann natürlich, ja.
Ja, genau. Mhm. Ja, voll. Aber ansonsten, ich muss sagen, auch bei den Messages, ich weiß nicht, viel schreiben wir da sowieso auf WhatsApp eigentlich. Ist eher nur so, weiß ich nicht, so familienintern oder auch mit dir dann teilweise, dass ich über Messages halt schreibe, aber.
Ich habe da irgendwie so ein Ding, sobald ich weiß, es hat jemand ein iPhone, schreibe ich eigentlich immer lieber über Messages. Aber ja, ist schwierig. Ich meine, bei die Hint, was mir ein bisschen einfach am UI, am Mac ist, am komischsten Fickrim, ist einfach diese Sidebar. Die so drauf poppt, ist jetzt irgendwie. Die überall so drüber schwebt, beim Finder und überall, da immer irgendwie, das schaut für mich UI-technisch am komischsten aus. Und das bin ich einfach noch nicht gewohnt, dass das da so drauf liegt auf dem Ganzen so. So, als ob es ein extra Teil oben drauf war. Aber, ich weiß nicht, das, obwohl ich jetzt schon ein paar Wochen habe, aber fühlt sich immer noch komisch an.
Ja, es geht schon da auch mehr so ein bisschen so in die iPad-Richtung, so ein bisschen, wie das alles ausschaut und so. Ja. Zwar auch noch, es ist zwar noch nicht hundertprozentig so dort, aber irgendwie.
Aber überall ist die iTunes,
ich finde auch ein bisschen strange, Das haben jetzt natürlich auch viele Apps dann wieder nicht. Ich meine, das mit diesen Symbole oben in der Menübar ist ganz cool, das fällt dann gleich auf. Dass du quasi halt oben, was du jetzt Symbole hast, aber das muss halt dann auch die jeweilige App halt dann wieder unterstützen quasi für die eigenen Menüeinträge. Ne? Mhm. Wenn ich da jetzt schaue, zum Beispiel beim Chrome oder was, der hat jetzt da zum Beispiel in dem Tab-Menüeintrag, da ist überhaupt nichts an Symbole. Und nur halt in die vom Mac quasi schon
vorgekehrt. Ich schaue jetzt auch gerade, mir ist voll komisch, nämlich, dass mir so wenig aufgefallen ist, aber die meisten Apps, die sie viel verwendet, sind halt da noch gar nicht updated scheinbar.
Ja, beim Finder, wenn du zum Beispiel schaust, da beim Finder, da, wenn ich da so ein bisschen durchschaue, da ist schon natürlich... Da ein wenig durchgezogen,
aber. Beim Music auch und so. Beim Arc zum Beispiel verwundert es mich, dass da auch schon einige drin sind. Oder gerade die Edit, zumindest in dem Edit-Menü, ja. Apropos Arc, die sind jetzt gekauft worden, gell? Hast du das mitgekriegt?
Ja, genau.
Voll Näschen.
Ja, voll Näschen. Ist schon wieder vorbei. Ja.
Voll schräg. Also, ich weiß nicht, was die machen wollen damit. Ein Browser for Work quasi, ja.
Ja, ich bin gespannt, was du hast. Ja, leider. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht, die haben dann irgendwie die Arc-Leute, die haben dann auch irgendwie so umeinander tendiert, dann mit diesem anderen, dann haben sie mir gesagt, nein, Arc, irgendwie doch ein geiler Ansatz, jetzt machen wir wieder komplett anderen Ansatz und voll mit KI und hin und her. Ja. Ja, voll. Aber der Arc, ich meine, da tanzt du jetzt nur irgendwas überhaupt? Oder
gefühlt,
ist das
seit jetzt gekauft worden sind, sind jetzt wieder, jede Woche ist wieder Update irgendwie gekommen.
Ah, wirklich?
Ja, aber nur minimale, kleine Sachen. Da fällt mir ein, auf das hätte ich nämlich auch gewartet. Was mir jetzt auffällt, ist, es ist schon ein bisschen länger generell, das grundsätzlich auch gegangen, aber was jetzt beim Mac ist einmal umgestellt habe, ist auch, dass man kann jetzt auch wie beim iOS schon länger die Icons dunkel umstellen. Also man kann quasi die Icons umstellen, dass die hell oder dunkel sind. Und ich habe immer das macOS schon grundsätzlich auf dunkel gestellt gehabt, aber die Icons waren bei mir immer noch hell. Ja. Und man könnte es jetzt auch tinten quasi, aus der, dass du das quasi komplett so glasig nur hast oder in einer Farbe, so, das geht jetzt wie am Mac am iOS. Aber da fällt halt dann auch gleich auf, welche Apps halt die noch nicht unterstützen. Und der Arc ist zum Beispiel eine von denen. Das sticht halt dann voll aus, weißt du, wenn du ein so Icon drin hast, was halt das nicht supportet. Ja.
Ja, das stimmt. Die Icons, das habe ich einmal probiert, jetzt zwar auf iOS 26. Also ich weiß nicht, sind da eben meine Augen wahrscheinlich schon schlecht, aber so, aber diese transparenten, der transparente Modus, der geht halt gar nicht, finde ich.
Ja, ich meine, er schaut cool aus und so, finde ich. Ich habe es auch mal probiert, aber das Problem ist halt, ich merke halt, dass ich...
Du hast halt keine Farben
und nichts, gell? Ja, und ich bin das so gewohnt, dass ich die... Ich merke halt einfach, ich bin das so gewohnt, dass ich die Apps nach Farben identifiziere. Also ich weiß halt einfach genau die Farbe, weißt du, und orientiere mich gleich so stark nach der, wenn man die abgeht, das bocke ich dann fast nicht,
Ja,
Ja, ich hätte es einmal probiert. Genau. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, und vor allem Dingen, was der, mir taugt der Modus sehr, dass ich ja die Beschriftung der Apps mir ausblende, also dass ich quasi auf diesen großen Icons-Modus gehe. Mhm. Das kannst du jetzt auch schon machen, ja. Seinen Zeil, was ja. Der, also nicht nur seit iOS 26, sondern glaube davor, seit 25, gell, kannst du ja quasi die Beschriftung der Apps ja dir ausblenden lassen.
Ja.
Und da ist natürlich nur mal dann Blätter. Und dann, was du quasi dann, ja, wirklich nur mehr von der Form sozusagen das dann kennst.
Ja.
Oder nicht mehr.
Ja, voll. Ich meine, es ist ganz cool für die Leute, die was sie das so extrem stylen wollen und alles, aber ich habe es einmal probiert und für mich ist nichts, ja.
Wo ist halt, also ich finde teilweise check ich es auch gar nicht, diese Animationen, was da machen. Weil ich finde, manche Animationen schauen eigentlich so flackernd aus, was der, wenn du einfach schneller bist. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du da App aufmachst, die halt unten dann diese Floating Menu Bar hat, ja. Zum Beispiel die Podcasts App, ja. Habe ich da jetzt gerade nebenbei aufgemacht. Ja. Und wenn ich da jetzt da kannst zwischen Startseite, Neu und Mediathek wechseln, ja. Und wenn ich da schnell quasi hin und her gehe, na ja, okay, da geht's sogar. Aber es gibt Apps, da ist es, da, wenn du schnell quasi über diese Apps drüber gehst, da flackert das, was der weiß, die Animation passt da irgendwie nicht oder so.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Das ist irgendwie. Ich
probiere das jetzt auch
ein bisschen da. Teilweise haben sie ein paar so Rendering-Geschichten sind irgendwie, glaube ich, auch noch kaputt.
Was ich mir am schwarzen tue am iOS, ist, dass die Suche aber unten ist jetzt. Also oft hast du, denke ich mal, bei irgendeiner Liste oder was, Kontakte oder was, bin ich gewohnt, dass ich halt einfach von oben nochmal runterziehe und dann habe ich oben eine Suchleiste. Ja,
ja.
Das ist nicht mehr so. Und das da tue ich mich oft schwer. Ja, auch bei den Podcasts und überall irgendwie unten, das ist immer die Suche unten. Ja, Da habe ich mich noch nicht ganz dran gewöhnt. Ja.
Ja, macht halt voll Sinn, weil mit den großen Telefone ja, und so. Ja,
klar, dass man nicht mehr aufgelangen muss eigentlich mit Fingern.
Dass du den nicht mehr da so komisch aufgelangen musst.
Und wo ich mir auch furcht war, da eben Safari halt. Dass man, wie kommt man auf die Übersicht der Tabs zum Beispiel, die man offen hat und so zeigt. Ja?
Ja, gibt es einen Shortcut oder musst du eh immer auf die drei? Gibt es einen Shortcut.
Das habe ich dann auch über den Podcast gelernt. Wenn du quasi in die mittlere Bubble, wo die Adressen drinnen steht, da von der weg quasi nach oben swipest. Ah,
da auf, ja, ich sehe es gerade. Ah, Alter.
Dann muss man halt wissen, ja?
Ja, okay.
Aber am Anfang habe ich gedacht, wie sicher meine Tabs?
Ja, stimmt. Ich bin jetzt auch immer auf die drei Punkte gegangen und habe einfach gesagt, dann alle Tabs.
Genau. Und das ist halt mühselig. Alter. Ja?
Ja, es ist schon hart, denkt ihr, das sind so viele Aktionen, teilweise schon überlagert und so. Mhm. Okay.
Ja, das hilft ein bisschen. Aber das...
Ja.
Ja.
Okay. Ja, wo ich ja die Animationen voll wild finde, also es bringt halt irgendwie nur minimal was, ja. Aber ist, wenn du jetzt zum Beispiel auf Apple TV, also in einem Videoplayer halt was ausschaust, weißt du, und dann zirkst, dann öffnest sozusagen dieses Panel, wo dann der Next und der Previous Button und der Pause Button und so drinnen ist.
Ja.
Und dass sie da quasi in die Button Hintergründe dann das Video, was im Hintergrund spült, also der Ausschnitt von dem Video, was der quasi von dem Button überlagert wird, dann quasi wie so wie so in einem Glasel quasi auch verzerrt, ja. Das ist halt schon extremst wild. Ich meine, es bringt da nichts, ja. Aber es ist irgendwie cool, dass so Animationen überhaupt halbwegs flüssig gängen, ne? Was heißt halbwegs flüssig? Die gängen flüssig mit dem Video quasi mit. Hast du es schon mal gesehen?
Das habe ich nur irgendwo in einer Demo oder wo gesehen, ja, aber selber ist mir eigentlich noch nie.
Ich meine, es bringt nichts halt. Nein, bringt also, das ist irgendwie so generell, ich weiß nicht,
ja.
Mit diesem Liquid Glass, ja, keine Ahnung, ja, sicher gibt es vielleicht halt ein paar Fälle, weißt du, wo das geil ist, dass das transparent ist oder so. Oder dass man ja Transparenz hast eigentlich. Aber ja, weiß nicht, ja.
Ja.
Kann man von mir aus machen, aber so mega, mega schön oder geil finde ich es jetzt nicht irgendwie, weiß nicht. Ja, aber es kommt, das ist halt Geschmackssache, gell?
Ja. Ja, dann habe ich auch noch anschließend gleich, kann ich sagen, ich habe mir die AirPods geordert, ja.
Aha.
Die AirPods Pro 3. Die habe ich ja gleich duschen am Tag, dass der Keynote quasi noch besteht, ja. Und habe es dann auch gleich am Freitag noch, am Tag, wo es rausgekommen sind, gekriegt. Und ich habe ja die 1er Pro noch gehabt.
Ah, ja.
Ja. die Zwarer habe ich quasi übersprungen und da habe ich schon oft wirklich in die Jahre dazwischen überlegt, weil sie immer gesagt haben, oh, die Zwarer sind so viel besser und hin und her vom ganzen Sound und alles, habe ich schon wirklich mal ein paar Mal überlegt, ob ich mir nicht die Zwarer besorge, weil ich es wirklich sehr viel hernehme, die Pro, die habe ich mir eigentlich dann da zur Corona-Zeit mit Homeoffice und so weiter halt dann bestellt, ja. Und dann habe ich mir, wie ich die ausgepackt habe und hergenommen habe zum ersten Mal, habe ich mir echt gedacht, Alter, also wirklich brutal der Unterschied. Wenn du gerade davor noch die, einen halben Tag die Einser drin gehabt hast, weißt du, und dann plötzlich die Neichen auspackst und hernimmst, und dann, der, erstens mal der Transparenzmodus, ja, also, weil ich dachte, Alter, hä? Das macht jetzt ja wirklich um, wie wenn du nichts drin hättest in die Ohren, ja.
Ja?
Und dann habe ich das erste Mal irgendwie Musik abgespielt und gedacht, ja, Wahnsinn, also so ein Unterschied, ja.
Ja.
Bin brutal begeistert. Also, wie gesagt, ich habe es durchgehalten, die Zwarer nicht zu kaufen und habe jetzt wirklich die übersprungen und jetzt bin ich sehr happy, dass ich mir jetzt dort und die wieder besorgt habe. Ja. Daumen extrem. Ja. Bisschen ungewohnt und anders sitzen dann's. Ja. Also das muss man sich schon ein bisschen umgewöhnen. Oder was bei mir zumindest so, weil es ein bisschen anders von dem, wie der Schaumstoffding, der reingeht ins Ohr und so, fühlt sich aber für mich gut an und ist wirklich ein komplett anderes Sounderlebnis jetzt da. Ja. Also, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, dass er das checkt, dass er, weißt du, wenn du dann Geräuschdämmungsmodus bist, dass er dann das ausschaltet, wenn du mit wem reden anfängst, ja. Also da, das Problem ist eher, da musst du dann wirklich selber sprechen, dass er das unterbricht. Wenn wer anderer mit dir spricht, da tut das nicht so gut. Bei mir kommen viel.
Okay.
Ja. Also bei mir oft so ist es, dann kommt jemand einer bei der Tür ins Arbeitszimmer und will mit mir reden und dann, gangert er das eigentlich, dass er das checkt und dann quasi durchschaltet, ja. Mhm. Das dauert immer, 1-2 Sekunden irgendwie gefühlt zu lang, dass dann nicht oft schon gescheit ist, ich drücke drauf und frage, was los ist.
Ja, okay.
Ja, aber grundsätzlich von Soundqualität bin ich echt begeistert, ja.
Ja, weil da hat es ja auch dann durchaus so unterschiedliche Reviews und so gegeben, gell? Wo sie gesagt haben, naja, die Dinge sind eigentlich ein wenig, also die Zwarer waren eigentlich ein bisschen neutraler im Klang her.
Ja.
Die Dreier haben mehr Wumms einfach vom Boss und so. Mhm. Genau. Aber das, glaube ich, Transparenzmodus, das ist ja so geil. Ich habe da einen Link eingepostet von dem I Know Review, heißt der, Kanal. Der macht eigentlich immer super cleane Videos und ist auch immer bei den Apple-Events und so eingeladen. Mhm. Weiß jetzt gar nicht, wie der Typ passt, ehrlich gesagt, aber den gibt es ja schon ewig. Und der, da gibt's auch so ein Video, wo er die AirPods Pro 3 halt reviewt und er vergleicht's aber dann auch mit anderen und er hat dann in dem Video, der hat so quasi so ein spezielles 3D-Mikrofon, ja, dem er dann sozusagen die Kopfhörer aufsetzt.
Okay. Mhm.
Und das nimmt er dann auf, also dann hörst du wirklich den Unterschied zum Beispiel zwischen die Zwarer und die Dreier, ja. Mhm. Oder irgendwelche, ich weiß gar nicht, was er da alles dabei gehabt hat, aber ich sage jetzt mal irgendwelche Sony, ja.
Ja.
Und die AirPods Pro 3 und da bei dem Video hast du halt erklärt, dass die halt die Dreier vom Transparenzmodus her eigentlich allen anderen voraus sind. Und dann ist natürlich nur sogar mit dieser diese Gummis oder Schaumstoffdinger, die du halt da in die Ohren jetzt hast, diese In-Ear Plugs da, wo du jetzt auch mehrere Größen dabei hast, sodass dann wirklich hoffentlich eine dabei ist, die halt dann perfekt passt, ja. Funktioniert das wahrscheinlich dann auch nochmal umso besser, wenn da was für dein Ohr dabei ist.
Eben, ja.
Ja. Mhm. Ja, aber der war auch sehr begeistert von denen, ja.
Aha. Ja, bin echt sehr happy damit jetzt, ja.
Auch von der Laufzeit, glaube ich, müsste sie einiges da haben, oder? Von der Akkulaufzeit und so.
Ich oder muss ehrlich ist das sagen, gefühlt das gleich? War ja komisch, weil es bei mir eigentlich noch nie einmal mit die Einser ein Thema jetzt, weil ja, was der dann nicht quasi durchgehend stundenlang drinnen hab, sondern du machst wieder mal eine Pause, weißt du, und dann tust halt wieder mal irgendwas anderes. Dann tue ich es wieder kurz ins Case. Also ich habe noch nie so das Problem gehabt, dass ich mit der Laufzeit irgendein Problem gehabt hätte.
Ja. Ja. Ja, ich benutze meine eigentlich, also ich habe die Zwarer, ja genau, ich benutze da meine eigentlich auch so, dass ich halt eigentlich eher mehr so für einen Transparenzmodus und für, hey, jetzt mag ich mal halbwegs eine Ruhe haben.
Genau.
Und nicht für, okay, jetzt mache ich ein Meeting nach dem anderen.
Ja, ja.
Weil bei den Meetings nehme ich wirklich mittlerweile einfach die Earparts her, die kabelgebundenen.
Ah, okay, ja.
Da ist wirklich wurscht, ne? Also da hast du keine Akkuprobleme oder sonst irgendwas, die werden da nicht heiß in die Ohren und ja.
Ja.
Genau.
Mhm.
Ja, sehr cool, ja. Sehr cool. Und hast die Herzfrequenzmessung im Ohr auch schon mal ausprobiert?
Ah, genau. Also was ich noch da habe, ist das erste eigentlich gleich, ich habe so ein Hörprofil einmal gemacht.
Ja,
ja. Das wird da schön. Das habe ich mit alten ja auch noch nicht können, das haben die anderen noch nicht unterstützt. Ja. Und das habe ich mir dann auch gespeichert und gesagt, verwende das sozusagen. Ja. Das war auch recht cool, weil das dauert ja ziemlich lang, also wirklich ein paar Minuten je Ohr, wo du alle möglichen Lautstärken, Levels und Frequenzen durchspülst, ja. Da, es hat aber recht einen guten Wert ausgeworfen noch, ja. Und das, und, aber das Ding explizit jetzt mit der Herzfrequenz habe ich noch nie irgendwas gemacht, weil ich ja eh die Uhr auch immer oben habe, also das habe ich dann auch im Nachhinein, da haben wir mal kurz diskutiert in der Arbeit da, wie das jetzt ist, wenn du dann beides quasi hast, was dann zieht und so, aber sie haben dann irgendwo nochmal offiziell das gesagt, dass das dann so irgendwie intelligent zusammengemischt wird sozusagen.
Ja, genau.
Aber ja, nur die Kopfhörer noch für Herzfrequenz habe ich jetzt noch nicht getestet.
Ja. Okay.
Ja. Ist aber auch eben, wie gesagt, bei mir keine Anforderung, weil wenn ich was sportlich tue oder was, dann habe ich meistens die Uhr dann auch für das. Ja. Ja. Genau.
Ja, genau. Auf der Uhr, ja, das WatchOS 26, ist mir da irgendwas aufgefallen?
Nein, eigentlich mir auch
weiß nicht. Was der man hat halt so seine Workflows, die man halt macht und
ja.
Wenn da irgendwas nicht auftritt oder so oder was nicht mehr so funktioniert, dann ja. Dann irgendwie.
Ja. Also ja. Und beim iPhone, da habe ich ja das Orange 17er Pro, das mir genommen.
Hat er es genommen, ja.
Ja.
Okay. Naja. So nebenbei sagt er das.
Ja, also das ist ja bei mir ein jährlicher Rhythmus. Das ist, okay.
Ich muss
also
ja du hast jetzt die AirPods Pro 3 hast auf die Listen geschrieben.
Ja, das ist
das iPhone 17 Pro, das
habe ich nicht aufgeschrieben. Aber ich muss ehrlich sagen, und das ist, also es ist diesmal wirklich mir der wenigste Unterschied zwischen einem iPhone 16 Pro und einem 17 Pro aufgefallen.
Also du hast jetzt das 17 Pro, das Orange.
Ja.
Wie viel Speicher haben wir?
Das ist standardmäßig eben mit 256.
Das hat 256.
Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat den wenigsten Upgrade-Unterschied bis jetzt bei alle iPhones jemals gemacht.
Ja. Ja.
Ich meine, man kennt es optisch und es gefällt mir optisch extrem gut, das Orange. Ja. Aber ansonsten, wenn nicht das Kamera-Zoom 8-fach Unterschied war, ja, merke ich jetzt keinen Unterschied. Ja?
Okay.
Also ich fühle nichts unterschiedlich zum vorigen.
Ja? Ja, das sind die, da schauen, aber das ist glaube ich schon länger so, gell? Dass die Sprünge einfach waren, oder?
Ja, sie werden immer weniger, aber heuer war es wirklich, wirklich so, dass ich sage, es vor rein von dem, dass ihr anders gerettet und dass ihr was weitergeben kann, wie den Family, das Video austauscht wird, okay, aber sonst hätte es wirklich, macht es keinen Sinn. Bringt nichts, bringt nicht, also es macht keinen, bringt man nicht mehr. Ja.
Ja.
Das eine war tadellos noch und das verwendet er jetzt Dani, ja. Und das, okay, natürlich Akku, nein und so. Und was man auch noch über die Langzeit jetzt merken muss, erst wahrscheinlich ist, wie sich diese Vapor Chamber mit der Temperatur und so weiter auswirkt und ob die Akkulaufzeit besser geworden ist. Im Gesamten gefühlsmäßig ist schon so. Das ist halt auch immer schwer zu sagen, wenn du ein neues Gerät hast, ob es am neuen Gerät liegt oder generell. Aber der Akku ist schon besser, ja. Also ich habe am Abend jetzt immer noch so 60% Akku oder sowas auch, ja. Das kann schon sein, dass es auf die Dauer jetzt auch besser bleibt, quasi für die nächsten Monate. Aber das ist jetzt natürlich schwer zum sagen am Anfang. Ja.
Ja.
Aber ansonsten, wenn du es jetzt bedienst und benutzt und so weiter, macht es echt, hat es den wenigsten Unterschied zum vorigen Gerät gemacht bis jetzt. Ja.
Ja, gell, sie sind halt auch relativ gut, oder wie soll man sagen, das heißt gut im Marketing, aber wenn sie halt die ganzen Kamera-Advancements und die ganzen Verfeinerungen etc. herzeigen, die machen das ja auch unter optimalsten Bedingungen, gell, im Studio und mit Gimbal und Halterung oder so, ja.
Ja, und es ist halt wirklich so, dass die Pro-Geräte mittlerweile halt echt so spezielle Pro-Features halt haben, die du halt wirklich seit voll. Ein, zwei, drei Jahren vielleicht schon wirklich gar nicht mehr brauchst.
Ja,
als nicht Pro-Videofotograf oder was weiß ich, weißt du?
Genau.
Weil, und heuer hat es mir, ich habe es letztes Mal in der Episode auch gesagt, extrem taugt, dass die normalen iPhone 17 so gut sind. Also ja. 256 Minimum Speicher und ProRes, also quasi den 120 Hertz Screen und so weiter, das ist eigentlich alles, was ich haben, was du einfach haben sollst, sozusagen. Ja?
Ja.
Was Minimum haben möchtest. Und es ist, aber du merkst es ja in der Firma bei uns, was das sind zwei Kollegen jetzt auch wieder dabei gewesen, die heute halt auch wieder ein neues Phone gekriegt haben, sozusagen. Aber die haben vorher auch Pro gehabt, den vorher auch Pro 15 oder so, auch, ja, oder 14. Und die wollen halt dann auch wieder irgendwie ein Pro, weil es halt vorher auch Pro war. Aber nur wegen denen halt so quasi, weißt du, was ich meine? Also, ja. Da steigt man halt dann irgendwie nicht zurück auf ein normales irgendwie, wenn ich das Pro auch haben kann. Ja?
Ja, weil das Pro dann doch quasi eine Generation weiter vorne ist,
ja,
oder?
Ja, und so auf der anderen Seite kostet dann auch Hardware. Nur ungefähr 100 Euro mehr oder so. Ja. Oder vielleicht sind es 120, 130 Unterschiede oder so beim Minimalgerät. Aber ich weiß es nicht. Es ist echt schwierig. Mhm. Aber voll viel von diesen Pro-Features wie Videoaufnahme und bla bla brauchst du eigentlich wirklich nicht.
Braucht kein Mensch, ja.
Ja,
ja, voll. Ja, ich habe da kann ich gleich eben den iKnow-Review auch nochmal verlinken. Der hat auch neulich da, ist so ungefähr zur selben Zeit, wie das AirPods 3 Video rausgekommen ist, hat er ein Video gemacht. Also der Typ, der hat ja Film studiert, ja, und kennt sich da ziemlich gut aus und vergleicht einmal eben so das 17er Pro mit so richtige Kameras, also der hat richtige Kameras auch für seine YouTube-Aufnahmen, was das so RED-Kameras und so,
die ja sauteier sind. So, ja.
Genau, und so Typen, die dann natürlich komplett in diesen, wie heißt das Vlog oder wie heißt dieses RAW-Format, in dem du dann quasi auch Videos und so aufnehmen kannst, das mittlerweile. Genau, und da erklärt er das halt ein bisschen so, was so die Unterschiede jetzt nur sagen, quasi zu richtigen Top-Kameras quasi. Mhm.
Weil das ist ja ein neues Feature mit dem Lock oder wie das jetzt sagt, keine Ahnung.
Ja, Lock, glaube ich,
heißt es. Ja, was mir auch nichts gesagt hat oder nichts gesagt, eigentlich, was das speziell ist, aber das kann sich jetzt auch quasi das Pro 17er, gell? Ja,
ja, genau.
Ja.
Ja, nein, voll. Ja, voll. Verstehe irgendwie, dass man sich dann das nimmt. Aber ich glaube auch, dass für die meisten wahrscheinlich mittlerweile, also jetzt gerade heuer mit dem Display, mit dem 120 Hertz Display, und quasi mit dem variablen Display Rate und so haben wir die ja jetzt, die normalen iPhones. Ich glaube, das tut es für die meisten einfach.
Ja,
ich glaube also, auch zum Foto machen. Und ich habe mir das schon öfters gedacht, also ich bin ja früher auch oft mitgegangen mit den ganzen Versionen, ja. Und mir ist das damals schon öfters mal so vorgekommen, dass man dachte, ja, okay, was der da, lässt man sich ein bisschen mehr jetzt so von der Werbung halt dann auch treiben, ja, wo dann wieder irgendwie, keine Ahnung, Fotos jetzt nur besser um 20% und so, und dann hast du es halt und machst halt ein Foto und denkst dir so, ja, okay.
Ach so, ja. Das
ist vielleicht
jetzt schon ist mir aber noch eins auch besser, weil Foto, ich meine, eins auch, was schon besser ist natürlich, und das habe ich mir eh beim Kindle schon gedacht, und das hat sich jetzt auch bestätigt, habe jetzt ein paar mehr ausprobiert, die, Selfie-Kamera halt fuhren.
Ach so, ja. Und die haben sie wirklich upgraded.
Die haben sie wirklich upgraded und das merkst du halt einfach auch in jeder Situation, wenn es jetzt Lowlight ist und so weiter oder weil wir da oft jetzt dann unterwegs waren irgendwie und dann machst du halt mal mit der Family, mit alle fünf quasi so ein Selfie oder was. Das ist wirklich jetzt super, super besser geworden gegenüber dem Vorigen. Mhm. Ja. Okay. Und das mache ich doch ab und zu. Also, okay, jetzt ist mir wieder eine Sache eingefallen, was wirklich jetzt gemacht hat. Aber das macht einen Unterschied. Das ist vielleicht das Einzige, was man wirklich bis jetzt aufgefallen ist. Ja.
Ja. Ja, ich weiß nicht, mir tut es sehr oft leid, aber ich glaube, ich verwende einfach auch die Geräte da gar nicht.
Ja, aber.
Nur, weißt, so wie andere, keine Ahnung, Jüngere, die halt dann die ganze Zeit irgendwas auf TikTok oder, keine Ahnung, von mir aus YouTube oder irgendwo hinstellen. Ja,
aber.
Wo du natürlich dann die ganzen Video-Features dann auch brauchst, die mit dieser neuen Bildstabilisierung und was weiß ich, was da alles haben.
Ja.
Ja, das ist mir alles eigentlich egal, was du meinst. Also das ist ja.
Das habe ich letztes Jahr heuer im Februar, da, wenn wir uns Skifahren waren halt, das habe ich auch ein paar Mal probiert und das ist wirklich geil gegangen, diesen Action-Video-Record-Modus da. Ja?
Ja.
Also das fühlt sich schon fast nach GoPro an. Ja, wie der halt das Bild stabilisiert, dass du quasi, wenn du selber Skifahren tust und wem nachfährst, der auch Skifahren tut oder Snowboarden und du filmst den mit dem iPhone auf der Piste, ja, wie stabil und flüssig das Video halt einfach ist. Ja. Da ist, das musst du dann extra einstellen und sagen Action Mode und bla bla, ja. Aber das ist wirklich geil. Ja.
Voll.
Das sind schon so Geschichten, wo du denkst, okay, ja, macht Sinn, aber das ist jetzt auch kein Pro-Feature, was ich jetzt als Professional brauche, aber es ist ja halt eine coole Kameraentwicklung.
Ja,
wo viel Rechenpower drin steckt.
Ja, voll. Ja, cool, ja. Was hast du für Hülle dazu? Dass
ja,
wir das noch abschließen, das Thema.
Da habe ich einen Versuch gemacht und den habe ich wieder dann gestoppt und umentschieden. Also, also nachdem das Orange mir extrem gut gefällt, ja, habe ich mir gedacht, okay, ich probiere einmal ein Clear Case.
Ja.
Ja. Mhm. Aber die habe ich dann ein paar Tage gehabt und die war mir einfach dann zu slippery.
Okay.
Also, wenn man es so aufnimmt vom Tisch, das vorne so am Display liegt quasi und so, das war mir einfach irgendwie zu glatt und zu hart irgendwie. Das hat man nicht taugt vom Feeling her.
Okay. Ich habe jetzt ein früher, aber du hast die Apple Clear Case genommen,
ja,
oder?
Ja. Okay. Und ich habe früher immer eigentlich probiert, ich bin so geschwankt zwischen Leather Case und Silicon und die letzten Jahre habe ich dann fast immer das normale Silicon Case wieder von Apple verwendet. Ja. Mhm. Und da bin ich jetzt wieder hingegangen auch zu dem, ja. Und da habe ich jetzt das orange Silicon Case auch dazu genommen.
Ah, ja.
Ja, mhm. Weil das passt halt, es ist halt dann sehr orange alles, ja, aber insgesamt taugt mir das. Schaut halt auch oben dann das, der Camera Mesa quasi auch so orange durch, ja. Ist cool. Und was man schon auch merkt, das ist ein bisschen mehr so stark abgerundet. Das macht es irgendwie gefühlt ein bisschen dünner auch, ja. Weil hinten das Case ist einfach, es hat mehr Radius einfach, ja, an der Rückseite. Und das fühlt sich eigentlich ganz cool. Und das hat auch wieder diese Grippiness. Mich stört das auch nicht, wie viel sagen, dass das dann nicht gescheit in die Hosentasche einschieben kannst, weil es so viel Grippiness hat, ja. Aber das geht ganz gut, finde ich. Ja.
Okay. Aber du, warte mal, du hast das normale, hast du gesagt, du hast nicht das Max, oder?
Das normale, ja. Ja.
Das normale.
Nee, Max war mir immer zu groß
wie eigentlich. So, ja, okay, du bist, da ist, glaube ich, jetzt nicht recht viel Unterschicke von der, vom Gewicht und so.
Nein, gefühlsmäßig nicht, nein. Zum Vorigen.
Weil das war, glaube ich, so bei den Macs und so ein bisschen Kritikpunkte. Ich glaube, das sind die nicht sogar schwerer geworden.
Ist das
so.
Alu nicht, ist das leicht schwerer oder was? Also ist Titan.
Nein,
das
kann ja sein. Aber es ist, oder was umgekehrt, dass nur geringfügig leichter geworden ist oder irgendwie so.
Nein, okay.
Hast du das Pro, ja. Das normale. Ja, cool.
Ja, genau. Ja. Also wieder eine, Vor Weihnachtszeit fast gewesen für mich. Zwei neue Gadgets.
Das iPhone Air hat sich eh keiner genommen bei euch in der Firma.
Nein. Also,
hat sich keiner drauf.
Ich wollte es einmal probieren, auch beim Mediamarkt, da habe ich mir es mal angeschaut, aber da war das Problem auch, die haben diese arge Diebstahlsicherung da drauf picken. Die ist so schwer und bulky, dass du eigentlich kein Gefühl kriegst, für wie leicht ist das Phone. Ja?
Ja,
das müssen wir jetzt wirklich in einem Apple Store mal probieren oder so, wo es so herumliegt frei, ja.
Mhm.
Dass da, man da im Mediamarkt habe ich es probiert, aber du hast einfach kein Gefühl gehabt dafür, das hat sich komisch angefühlt, weißt du,
naja,
okay. Da hängt das Kabel drauf, was dann so dran zieht, dieser Federzug da,
naja. Der,
da merkst du einfach nicht, wie fühlt sich das an, das Gerät.
Mhm. Ja. Ja, ich habe da so das Gefühl, das ist jetzt vielleicht eine kleine, da magst du vielleicht eine gleich bei der ersten Generation, also wenn es überhaupt mehr eine gibt, weiß
ja,
man nicht.
Weiß man eben noch nicht,
da magst du, glaube ich, nicht gleich stehen jetzt, weil du ziemlich viel Kompromisse hast für das, dass es halt dann flach ist, ein bisschen flacher.
Was faszinierend ist, ist, dass es sehr stabil ist, also sehr schwer zu biegen ist. Ja. Also da hat es
ja schon extreme
Tests gegeben und so, aber es hält extrem viel aus mit der Hand, mit reinen zwei Händen oder was, da birgst du es nicht. Ja.
Ja, das ist schon wild. Oder du da birgst ein wenig, aber es
birgt sich
sofort wieder zurück,
genau.
Quasi.
Ja. Ja.
Da hat ja eh der Jerry Rick Everything, der hat sich dann quasi sogar in irgendeine Maschine eingespannt und hat gemessen, mit wie viel
Kraft,
Kilo, oder? Ja. Dass er, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt dann drauf, aber es waren schon, glaube ich, 100 oder nur mehr, 200 Kilo oder irgendwo war da einmal Schluss. Ja. Aber der Rahmen selber ist auch nicht ziehen oder so.
Ja.
Sonst das Erste, was da halt dann springt, ist Glas, ist eh klar.
Mm.
Und der Rahmen war halt dann ein wenig verbogen, aber eigentlich auch nicht einmal
minimal,
so wild. Ja.
Ja.
Ja. Ja, da, genau. Ich meine, auf die Chance natürlich dann, gell, dass da jetzt keiner
einmal schon so ein Problem gehabt haben,
von den YouTuber daherkommt und da das einfach dann birgt dann
genau.
Oder keine Ahnung.
Das kennen schon das Problem.
Sitzt sich einer drauf und dann
genau. Im Sechser war das oder so, gell, 6S oder irgendwo, ja.
Ja, genau. Irgendeins war mal extremst anfällig.
Dünn und biegsam, ja.
Ja, voll. Ja, okay. Aber es wird schon, gell, von den iPhones und so, wird schon, ja.
Ein bisschen ein Plateau nicht, haben wir erreicht, ja.
Ein bisschen Plateau, ja. Das ja. ist jetzt wirklich schon immer so in die Details und so.
Mein nächstes meine, Jahr ist ja 20 Jahre, da gibt's ja das Anniversary Phone und so, Rummerns, ja.
Ja.
Bin gespannt, mit um die Ecke rum, randlos und was ist hier oder dann auch faltbar, klappbar oder so, keine Ahnung. Also ja. nächstes Jahr wird's wieder ein bisschen spannender.
Ja.
Und mal schauen.
Ja. Und es gibt ja schon die ersten chinesischen Hersteller, was der mit so Feststoffakkus und so,
mhm.
wo es halt, ja, genau, wo du dann nur mal geilere Laufzeiten und so zusammenkriegst. Ja, auch mit, genau, stimmt schon, mit Default-Bohren-Geschichten.
Ja.
Er hat nicht eh Samsung einmal da irgendwie verlautbart, sie haben eine Bestellung bekommen für faltbare Displays von einem amerikanischen Hersteller.
Das sei ja.
Irgendwann mal gehört.
Nein, man, die Gerüchte verdichten sich da eh, dass das auch irgendwann einmal kommen wird.
Ja, ja und sie haben ja gesagt, ich meine, er, das war eigentlich auch ein guter Indikator dafür, genau,
ja.
dass quasi jetzt natürlich auch schon mal schauen, du musst halt irgendwie auf so einen dünnen Formfaktor mhm. kommen, weil du halt dann das zwei Hüften irgendwie hast, auch nochmal machst. Ja.
Genau.
Ja, voll.
Mal schauen.
Ja, bin ich schon gespannt, ob wann sie das trauen, ja.
Mhm.
Und wie viel das dann dort kostet, ja, weil das ja. ist ja bei den Samsung und so jetzt auch kein Schnäppchen. Ne? Nein,
das sind doch schon so teuer, gell.
Ja, voll.
Ja.
Also, naja.
Naja. Gut, dann haben wir noch eigentlich ein paar Development-Themen auf der Liste, gell?
Ja.
Kommt man wieder ja. ein bisschen in die Schiene wechseln, glaube ich, nach dem Consume-Thema. Ja, die Woche war ja auch die DevOx, gell? Ich habe drei Kollegen gehabt, die da her hingefahren sind.
Wirklich?
Nach Antwerpen, ja. Ja. Mhm.
ja.
Letztes Jahr war ich ja dort und habe extrem Werbung gemacht und jetzt so taug und ich habe echt schon wieder weg, wo ich heuer auch fahre, aber habe gesagt, nein, es waren so viele andere Sachen heuer, wo ich weg war. Und jetzt Jahr zahlt sie sich dann auch nicht aus, weil so viel Neues tut sie dann auch nicht. Ja.
Ja.
Nächstes Jahr möchte ich dann vielleicht schon gerne wieder mal hinfahren, aber heuer waren halt drei Kollegen dort. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Berichte beziehungsweise auf die Empfehlungen dann auch für Talks und so, da sind wir dann noch ein paar, weil sind ja schon wieder echt, die sind ja so schnell, alles wieder auf YouTube. Bei DevOx
ja.
und ja, so in so einer ja. geilen Quality auch, die machen das wirklich spitze. Ja.
Fasst du mir den Link einwerfen?
Ja, ich wollte auch gerade aussuchen von dem DevOx-Channel.
Okay.
Ich suche ihn mal aus.
Ja, das ist teilweise jetzt auch wirklich bei die Konferenzen, gell, du musst teilweise echt wirklich auch überlegen, ob du dann hinfährst. Ich meine, so für Socializing und so, ja, nicht schlecht, ne?
Ja.
Aber ob du halt dann auch die Kosten auf dich nimmst oder ob du dann sagst, so, keine Ahnung, dann schauen wir uns halt einfach mal wegen die Videos durch.
Ja, und da musst du halt dann auch wirklich die Zeit nehmen, gell? Es braucht schon auch viel Zeit, natürlich die Videos zu schauen.
Ja, klar, dass das dann ausgeführt, dass da ein wenig, okay,
ja,
was ist jetzt gescheit, geil, genau. was nicht so.
Ja,
ja. Der Fuchs forever. Geil.
Genau,
ja, das ist der die Channel. Haben da noch kleine, und die haben ja, glaube ich, ihre für Tracks und so, oder? Auf der
DevOx ist ja relativ. Das haben mehrere Kinosäle parallel immer, glaube ich, 6 oder so, 8 oder sowas. Das ist wirklich viel, so viel Content dann. Also die Videos jetzt eine Klatsch haben letzte Woche daran. Ja. Brutal. Ja, du hast eh jetzt einmal wegen ein Video geshared mit Java 26, gell?
25,
ah, ja. 25, ja.
Wobei, genau,
ich habe mal angeschaut.
Haben wir den Link verloren?
Du hast mir, warte mal, na, den Link
von dem Video. Aber wurscht, ich habe mir das erst neulich nur mal angeschaut.
Ich habe den Link da, warte mal, Copy, du hast mir im iMessage schon geschickt, oder?
Ich hätte ihn auch schon wieder.
Ist der da?
Ja, genau.
Das war so ein bisschen ein humoristischer Videoding zum, was ist so notwendig, wenn man von 21 auf 25 geht, gell?
Genau.
So richtig, aber jetzt, weil du dann geschrieben hast, da gibt es einen Haufen Arbeit oder wird gescheit zach, ja?
Stimmt.
Also mir war jetzt nicht so viel vorgekommen, man muss viel Dinge ändern, damit man das nutzen kann, oder ist eher so, man kann dann halt, oder?
Ja, ich war.
Oder wie beurteilst du das?
Ja, also ich habe es am Anfang ja nur quasi so nebenbei in der Arbeit einmal gesehen.
Ja.
Und haben wir dann gedacht, ui, okay. Also ist nicht so smooth, dass das jetzt einfach eine spüßt und dann geht der Pipeline.
Mhm.
Es kommt halt dann auch immer darauf an, was der zu welchem Zeitpunkt stößt dann auch um. Ist für die Umstellung dann zum Beispiel ein Gradle-Update oder ein Maven-Update dann notwendig, weil das hat halt eher in dem Video halt dann gar einmal so nebenbei gemacht, so,
ja.
Ich bin auf einer alten Maven-Version, da mal schön einmal updaten
ja.
und so. bei Gradle konnte das halt interessanter werden, wenn du auf einer öderen Version bist und halt dann hochziehen musst, aus welchem Grund auch immer, weißt du? Genau, also da, gerade jetzt bei Gradle habe ich jetzt nicht recherchiert, was da genau brauchst, damit auf Java 25 LTS sozusagen laufen kannst.
Da war ich jetzt einmal so überrascht, weil jetzt bei mir ist das Renovate jetzt laufen, das schlagt ja dann immer die ganzen Updates vor. Und das hat uns jetzt einmal gerade vorgeschlagen, eben auf Gradle 9 abzugraden. Mhm. Ja. Aber dann habe ich gesehen, naja, Gradle 9 ist eigentlich noch gar nicht offiziell von Spring Boot supported.
Okay.
Ja. Dann habe ich das noch jetzt wieder auf Pause gesetzt und so. Aber da musst du da auch schon immer schauen, dass das so quasi zusammenpasst, weißt du?
Naja.
Und ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, wenn du auf Start.spring.io ein neues Springboard generierst mit Java 25, was das dann für eine Gradle-Version da hernimmt eigentlich. Ja. Schaue ich da gerade mal rein. Aber das sind auch noch 8.14 dann, ja.
Ich habe jetzt gerade diese Gradle Compatibility Matrix da reinkopiert, also die Kompatibilität zu den JDKs sozusagen. Mhm. Und da steht halt bei 25.9.1.0 sozusagen bei Gradle.
Komisch, ja.
Und ja, was denn, und wir haben ja in die, wir verwenden ja dann auf, ja, eigentlich sollte das ja die Entwickler auch verwenden, diesen Temurin JDK.
Ja.
Und da gibt es jetzt zum Beispiel nur gar kein 25er LTS-Release.
Ich wollte gerade sagen, die sind irgendwie die längsamsten jetzt gewesen.
Ja, voll, weil ich glaube Sule und so
ja, weiter. Ja, die sind gell? Viel schneller gewesen.
Die haben das schon.
Und alle, ja.
Ja, voll.
Ja.
Jetzt haben wir gesagt, ja, wir vertagen es jetzt dann sowieso einmal und weil die ersten müssen wir da jetzt auch nicht sein mit unserem Setup, die das da jetzt irgendwie durchziehen.
Ich meine, mittlerweile, wenn ich sage SDK-List Java, gibt es von Temurin ein 25er.
Ah, haben sie jetzt, okay, weil ich glaube letzte Woche...
Aber es hat lang gedauert, ja.
Da war noch gar nichts da und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir es nicht wirklich in dem Sprint oder im nächsten machen, dann schauen wir halt wieder mal in ein paar Monaten.
Ja, der Kollege hat gemeint bei mir auch, eben von der Devox hat er mir das kurz im Slack geschrieben, es bringt auch schon einiges, wenn man anscheinend, man muss gar nicht compilen auf 25, aber wenn man mal ausführt in der JVM-Version 25 dann.
Ja? Okay.
Also das ist quasi schon mal erster Schritt, dass man zum Beispiel die Docker-Images und so weiter baut mit 25 und noch gar nicht mit dem Compile, das bringt auch schon einiges anscheinend. Ja.
Aha, okay.
Muss ich mir mal anschauen als dann, ja.
Ja, ja. Ja. Entschuldigung, lese ich da noch geschwind meine Notizen, die ich da damals bei dem Video gemacht habe. Blablabla. Ja, ein paar ungute Sachen. Kunden, glaube ich, drin sein, schau ja. Was denn, es gibt ja diese Unsafe, hast du die wirklich? Klasse aus diesem SunMisk Package.
Ja.
Es ist ja eh schon eine uralt Klasse, quasi, was du immer mitziehen, wo du ja Memory claimen kannst, etc. So quasi an der JVM vorbei.
Aber trifft ja, wenn es das irgendwo tun würdest, quasi im Code.
Naja, oder? Das trifft die halt, dass der, wenn es halt Libraries dann, die du ach verwendest, so. Weil selber wirst du das wahrscheinlich nicht machen. Also ich weiß, damals bei Groovy, da hat es einen Typen gegeben, der hat einmal diese ganzen String-Operationen halt optimiert, was der das den Groovy halt automatisch dazugekriegt hast zu der String-Klasse.
Ja.
Mit diesen Extension-Methods, oder wie die Kasten haben, oder Default-Groovy-Methods oder irgendwie so. Und der hat extremst auf der Basis aufgesetzt, ja. Okay. Weil das halt dann so richtig schnell war, sozusagen, ja.
Ja, ja.
Mit Speicher allokieren und der VM vorbei und was der Teufel was. Mhm. Genau, und das dran halt jetzt immer mehr zurück, ja.
Ich meine, ich bin, das ist ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten ist mir das schon irgendwie immer wieder bewusst worden. Ich bin, das Move weg von Java, von Groovy zu Java bei uns, das hat sich jetzt schon so oft wieder voll viel rentiert, also.
Hat sich bewährt, oder?
Hat sich wirklich bewährt. Ja, weil einfach gerade, wenn du jetzt irgendwas umbaust, refactorst, ummodularisierst, was verschiebst, zeigst, dass du immer da keine Sorgen machen musst, dass das einfach compiled, ja, wenn es compiled, und jetzt fällt nicht zur Runtime, weil er das nicht findet und so. Also, es war wirklich ein guter Move. Ja,
voll.
Ich bin schon sehr happy jetzt, ja.
Eine Sache, die man eigentlich in eigenen Kontext dann irgendwie zu Ohren gekommen ist, das konnte man vielleicht nochmal schauen in dem Video, der hat da erwähnt, dass quasi bei so lateinamerikanischen Ländern da hat es irgendwelche Time-Format-Umstellungen oder so gegeben.
Okay.
Die sind quasi geswitcht auf andere Time-Formats oder irgendwie so, was jetzt da in JDK aber quasi dann auch in Forst wird oder halt übernommen worden ist.
Mhm. Das kam in dem Video vor, oder was? Okay.
So, nämlich bei diese ganzen, ich glaube, das hat er bei den Unicode-Changes und so erwähnt.
Ja. Apropos also Unicode, das war jetzt das auch so eine Frage, was jetzt mal aufgekommen ist bei uns, war mir auch nicht so bewusst. Wir haben ja voll viel bei uns eben mit so Resource Bundle, Message Bundles halt gemacht für Internationalisierung.
Ach, das haben sie auch mal umgestellt, ja.
Ja, und das war früher immer so ein Pain im IntelliJ auch. Im Prinzip haben die früher nur ISO 8859 supported.
Ja.
Ja. Und dann hat man immer Umlaute und so zeigliche Backslash U Unicode encoden müssen in dem File.
Ja, voll.
Und da hat sich mit IntelliJ auch so ein Setting gegeben, dass er das transparent tut. Ja. Dass du quasi das File darstellst, so mit die Umlaut Ü und so, aber im, ja, das ins File als encoded einschreibt. Und dann haben wir letztes Mal eigentlich wieder mal so einen Fall gehabt, wo das halt irgendwie bei irgendwem nicht eingestellt war oder irgendwo schief gegangen ist. Ah ja, genau. Und dann ist es also geil, wenn du jetzt mit AI was machst, mit Codex oder Claude oder irgendwas. Und der schreibt halt einfach dann in das File einmal ein Ü rein. Ja, dann ist es in den Code und dann ballert es dich halt dann quasi, wenn du das auslieferst, weil halt das dann halt einfach als irgendein komischer Charakter da steht. Ja?
Ja.
Und dann habe ich mal schon recherchiert und mittlerweile ist es aber so, seit Java 8 schon, dass die Files eigentlich UTF-8 sein können. Ja. Und Spring das auch supportet. Da kannst du auch so ein eigenes Spring Properties Dingsbums einstellen, wie das encoded ist. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, dass wir sagen, okay, das Movement, dann migrieren wir einmal komplett auf UTF-8, damit man sich diesen Ding da sparen, dass das, wenn das irgendwie wieder die AI falsch einschreibt oder irgendwer das Setting im IntelliJ nicht richtig hat, dass das dann nicht falsch drinnen ist.
Nein, voll. Ja. Also ich glaube, dass das da steht in Java nein. Drum ist das auch, glaube ich, dann öfters mal untergegangen, weil viel gar nicht quasi diesen Zwischenschritt dann gemacht haben, oder den nächsten Schritt, was der von 8 auf 9 gegangen ist. Ja,
gleich auf 11 oder so gegangen.
Ist ja nicht gleich auf 11 und dann ist das ein wenig untergegangen, weil in die Migrationsguide, genau, ja, voll. Aber das, ja, genau, den haben sie mal gemacht, den Schritt, ja.
Ja, genau, das haben wir jetzt auch eben lange nicht gemacht, genau. Ah, da ja UTF-8 Properties Files. Ah, ja, da steht erst, nein, okay, ja, dann war es in 8 noch nicht so.
Genau, weil da, ja, darum werden viel drüber gestolpert sein, oder?
Ja.
Oder
ist man genau, wir waren sehr lange auf 8 halt natürlich, ja.
Ja, klar, ja, klar. Ja, wir schauen natürlich auch, was dass wir jetzt da, ich meine, jetzt da auf jede GDK-Version, ich meine, ist halt auch ein Risiko.
Nein, aber zumindest jetzt ist die Longtime-Support-Sachen, die halt schon wieder, weißt du.
Ja, klar.
Jetzt sind wir auf 21 geben und ich möchte dann schon irgendwann auf 25 geben, bald einmal, ja.
Ja, wir haben jetzt einmal auf Spring Boot 3.5.5 umgestellt und ich glaube, das ist ja auch die erste Version mit dem JDK 25er Port, wenn ich es nicht falsch liege. Also man muss da vom Spring Boot, glaube ich, relativ.
Wobei im Start.spring.io kann man bei 3.4 das auch schon auswählen.
Ah, ja. Okay, dann glaube ich, 3.5 ist da das Limit. Ja. Auf jeden Fall, wir waren, glaube ich, vorher auf 3.2 oder irgendwie sowas. Gibt es da so Compatibility Matrix, müsste es eigentlich geben, gell?
Ja, aber irgendwie ist der Initializer auf Spring, Data Spring, ja, der müsste es eigentlich schon checken, gell?
Ja. Also 356, ja, bla bla bla, ist compatible with version. Ja, okay, das findest du jetzt auf die Garage nicht. Ah, 356 gibt es ja auch schon, okay.
Ja. Genau, ja.
Ja, naja. Oh, stimmt, ja, die sind nur mit 7 und 8 kompatibel, ne? Krass.
Ja.
Also Gradle 7 und 8.
Ja. Und das ist eigentlich komisch, weil das irgendwie mit Java 25 gar nicht zusammenpasst.
Ja.
Also da bin ich noch nicht ganz sicher, ja.
Ja. Naja.
Was hast du da mit der Git-Extras auf der Liste?
Ja, voll krass.
Was ist das?
Das war, kennst du Git-Extras?
Ja, habe ich schon mal gehört davon, jetzt konnte ich sagen, warte mal, Git-Extras, wir haben da schon mal geredet drüber, glaube ich sogar.
Haben wir schon mal drüber
geredet? Ich glaube,
ja. Mir ist auf jeden Fall schon ein paar Mal untergekommen und jetzt haben wir das neulich einmal angeschaut und genau, also ich habe ja erzählt, ich habe aus welchem Grund auch immer jetzt mit Git-Kraken immer wieder mal so Probleme, dass man das Teil hänger bleibt, ja. Teilweise funktioniert es ganz normal, teilweise, keine Ahnung, das muss vom SSH-Key, irgendwas ist da kaputt, wurscht. Aber ich habe mir dann gedacht, egal, gehe ich sowieso da wieder mal ein bisschen mehr auf die Command-Line und so. Oder ich verwende einfach auch den Git-Client vom IntelliJ mehr, weil es ist halt einfach so, dass bei uns im Projekt die mehreren eigentlich den verwenden, ja. Weil wir haben einfach keinen anderen Git-Client-Lizenz oder so.
Ja.
Und ja, okay, dann nimmst du halt einfach das, was da ist. Und dann ist es ja nicht schlecht, dass du das jetzt einfach auch selber verwendest und dann die Leute dementsprechend helfen kannst, wenn irgendwas auftritt.
Klar.
Naja, genau. Und dann bin ich aber gerade bei den Command-Line-Geschichten halt eben auf dieses Git Extras gestoßen und haben das mal installiert und war eigentlich da ziemlich angetan von den Kommandos, die da dann mitkommen, ja, nachdem er das einmal mit auf dem Mac mit Homebrew installiert hat. Mhm. Weil du hast quasi in alle möglichen Richtungen halt so Kommandos, die du halt in der Command Line den Weg einfach verkürzen, ja. Also gibt's zum Beispiel, was heißt Delete Branch, ja, und das Delete Branch löscht halt den Branch lokal, aber auch remote gleich.
Okay, ja.
Weißt du, oder du hast Delete Tag.
Quasi
wieder das Gleiche. Mhm. Wieder lokal, remote, ja. Mhm. Oder du hast zum Beispiel, also das sind so kleine Helferlein, ja, oder ja. So Git Abort, ja. Dass zum Beispiel den aktuellen Cherry-Pick oder was du da immer machst, den aktuellen Merge etc., dass du den einfach abbrichst, ja, mhm. Und das ist wieder revertest sozusagen.
Okay, dass nicht dauernd, also Reset und dann das und das und mehrere
Sachen ja, genau.
Machen musst, ja. Mhm.
Genau. Oder du hast zum Beispiel dabei, warte, lass mal da durchschauen, was hat mir noch recht gefallen? Ja, wie heißt es? Changelog, genau. Git Changelog. Mhm. Der da quasi wirklich zwischen Tags sozusagen dann die einfache Changelog von den Commits halt ausschreibt. Mhm. Standardmäßig halt quasi seit dem letzten Tag, was halt gemacht wurde.
Ah ja. Mhm.
Und du kannst aber quasi auch ja, Statik angeben etc. Und die haben halt sagen, okay, von wo machst du bitte das Changelog? Mhm. Oder es gibt ein Stand-up-Befehl.
Das habe ich ja gerade gesehen, ja.
Der ist nämlich sehr geil.
Sieben Tage oder so mit,
ja. Zum Beispiel mit minus A sagst du halt minus A André und minus D für die Days 7. Ja, und dann siehst du halt, was quasi die letzten 7 Tage gemacht hast.
Ja. Geil.
Und da sind echt ganz, ganz nette Sachen drin, die man sich so in seinem CLI-Gebrauch irgendwie wahrscheinlich aneignen kann. Mhm.
Was sind Lock genau. Und Unlock? Was sehe ich da gerade? Kann man was locken? Kann man das dann quasi nicht verändern oder nicht einchecken oder sowas? Interessant.
Wahrscheinlich,
Lock,
ja.
Unlock,
so, und so, Lock, Unlock. Das ist aber nicht probiert, ja. Oder auch ein Befehl, ich weiß nicht, wird der Kassen? Es gibt einen, da kannst du quasi sagen, hey, vergleich mal bitte den aktuellen Branch mit einem anderen und dann zeigst mir sozusagen jene Commits auch, die nicht auf beiden sind.
Also ist in was auch Richtung, praktisch ist, dass das immer die Tischfasse, ja.
Ja, genau.
Mhm.
Irgendwie so, ja. Ja, also da Empfehlung, glaube ich, kann man mal so ein bisschen durchschauen. Und vielleicht passt ja da das eine oder andere. Es klappert, was ich gesagt, die haben sich da auch gespielt, so Git Release-Kommando gab es auch, ja.
Git Magic.
Aber das müssen wir alles einmal. Was macht Git Magic?
Das macht quasi einfach ein Commit mit irgendeiner generierten Message.
Jawohl.
Hat es da nicht irgendwie so eine Webseite nicht mehr gegeben, so zum Git Commit Message generieren? Auch? Das wäre wahrscheinlich das gleiche machen, ja.
Ja, voll.
Git Magic, ja.
Git Magic ist nicht schlecht.
Okay, ja cool, ja, da muss ich mal reinschauen, aber eigentlich flockt das voll in meine aktuelle Kerbe, wo ich halt auch mehr und mehr nur Command-Line-Sachen mache.
Ja, eigentlich
ja. Mhm. Aber irgendwie ist mir das voll schon untergekommen von Zeit, ist schon länger her.
Weil ja, mir ist auch, ich konnte mir jetzt nicht erinnern, dass er da irgendwelche Befehle dann draus genutzt hat, irgendwie.
Ja, es sind halt im Prinzip oft so, wie das Showtree zum Beispiel, so was halt eigentlich mit normale Parameter, wenn du jetzt sagst, Git Log mit den und den und den Argument, dann kriegst du das auch hier, weil das ist ja oft zu schwer zu merken. Ja,
ja voll. Mhm. Ja, oder auch zum Beispiel, sie gesagt haben, so also, quasi analog zu Delete Branch gibt es ja da Create Branch, wo du halt dann über ein Flag halt einfach gleich den Remote Branch anlegen kannst und dann halt gleich mit dem Lokal verbinden kannst. Ja,
dass du nicht einfach dann Track und alles machen musst und ja.
Oder hat es nicht sogar, aber das gibt ja, genau, das habe ich nämlich dann schon verwendet. Stimmt. Es gibt da quasi so ein Git-Feature-Kommando, wo er dann quasi gleich einen Feature-Branch sozusagen anlegt und upstream halt auch gleich einen passenden Branch dazu.
Ah ja. Cool, ja. Nein, muss ich mir mal eine
Da muss man ein wenig schauen. Ich meine, alles wird man jetzt nicht verwenden. Ja, aber,
ja, aber immer wieder, wenn du so ein paar so dabei hast, was nett sind. Ja.
So statistische Geschichten haben sie auch noch. So Summary-Geschichten.
Ja, das habe ich auch schon gesehen, da dann mit Effort und so, ja.
Ja, voll. Ja, genau.
Ja. Cool.
Genau, kleines Tippchen.
Dann habe ich auf der Liste noch eine Tool-Sache noch. Und zwar immer wieder in den letzten Monaten haben wir ja über OnePassword geredet. Ja. Mhm. Und da habe ich jetzt wieder was Neues entdeckt, was mir extrem taugt. Und zwar gibt es jetzt, also muss ich weiter, ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja schon lange immer das Thema, dass ich halt, ich betreibe, wie wir schon oft besprochen haben, das alles, was ich so betreibe, eigentlich in Kubernetes-Cluster, ja, und ich verwende dafür halt GitOps, ja, das heißt, ich checke in Git-Repository ein, den State des Clusters, den ich gerne haben will, und dann macht man quasi das GitOps-Tool, in unserem Fall jetzt ArgoCD, das so, dass er halt dann am Cluster das schaut, dass gewisser dieser Zustand, der im Git-Repository konfiguriert ist, dann im Cluster hergestellt wird. Ja. ArgoCD, link ich da jetzt auch gleich noch mal rein. Und da hast du natürlich das Thema dann, du konfigurierst im Cluster halt auch irgendwie, keine Ahnung, Zugriff auf irgendeine API von irgendeiner externe Slack oder whatever. Du konfigurierst natürlich Datenbank, URLs, Connections, Username, Passwords und so weiter. Du konfigurierst SSL-Zertifikate, irgendwelche Tokens, bla bla bla. Und du wirst natürlich jetzt nicht diese Sachen in Klartext sozusagen ins Git einchecken, ja, damit es dann im Cluster landet, weil dann hast du es im Git, diese Secrets stehen sozusagen. Ja. Mhm. Jetzt gibt es dafür verschiedene Sachen. Einerseits gibt es sowas, das nennen sie, das habe ich dann immer hergenommen, Sealed Secrets von Bitnami. Das ist so ein Open Source Ding, was im Endeffekt im Cluster installiert wird. Das ist so ein Operator, so ein Secrets Manager. Und dann kannst du quasi die Sachen dort, wenn du das ins Git eincheckst, verschlüsseln mit diesem Tool, und der hat den Key, den privaten, im Cluster, und kannst dann, wenn es das ArgoCD deployt, wieder entschlüsseln. Mhm. Ja, so simpel gesagt eigentlich. Ja.
Okay.
Aber das ist halt mühsam in dem Sinn, dass du da immer die Files quasi zuerst lokal verschlüsseln musst und dann halt in das YAML rein und dann Git-Repository und so weiter. Und du musst den Key, darfst du nicht verlieren, wenn du den Key vom Cluster verlierst, versehentlich, kannst du die Sachen, was im Git steht, hast nicht mehr entschlüsseln und so weiter halt. Ja. Dann machen wir noch einen Ausschlenkerer, vielleicht jetzt auch noch zwischendurch, bin jetzt auf das Thema, weil Bitnami, sagt der Name von der Firma, der kommt öfters einmal unter, die haben voll viel so Sources, Images für alle möglichen Dinge gemacht da, und da habe ich auch den Redis-Cluster zum Beispiel von denen installiert, und die sind mittlerweile, oder war schon sehr lang, Broadcom-Tochter oder Kern zu Broadcom dazu.
Ja.
Und da gibt's jetzt seit August heuer eine große Meldung von denen, von Bitnami, dass sozusagen sämtliche Lizenzdings verändern. Ja. Mhm. Im Zuge von Monetarisierung, Broadcom, Open Source Projekte, VMware, Tanzu, Bitnami, Kader Spring auch und so dazu. Die machen halt da, stellen das alles um, wollen eigentlich voll wenig mittlerweile an irgendeine Sachen, was da halt baut haben, an Docker-Images und Sachen, Helm-Charts für Kubernetes und so weiter, für Open Source halt hergeben, sondern du brauchst eine Lizenz. So kann man das zusammenfassen. So. Jetzt stehe ich halt vor der Frage, ich verwende halt einige dieser Dinge, was mache ich halt, was ändere ich da, was nehme ich sonst her statt dem, dass das weiter nicht unerhebliche Kosten dann entstehen sozusagen. Mhm. Und dann habe ich noch ein anderes Tool immer verwendet, quasi für so Secret-Sachen, das sind die Google-Secrets, ja?
Ja.
Wo ich quasi, dann hast du ja mal, hast du ja Berührung gehabt damit, da gibt es einen Secret-Manager, und da kann man halt auch in der Google Cloud so quasi Secrets speichern, die man dann in zum Beispiel Spring-Anwendungen referenzieren kann und über dort dann, wenn man die entsprechende Berechtigung hat, dort aus der Cloud auslesen kann sozusagen.
Mhm.
Ja? So. Und jetzt mit diesem Zuge dessen, dass er das Bitnami und so weiter vom Lizenztechnischen verändert und so weiter, habe ich dann noch Alternativen gesucht. Und eigentlich muss man sagen, war immer schon früher das Ding da, naja, eigentlich, wenn man sowas tut, so Secrets verwalten, irgendwie braucht man irgendwie der gängigste, das gängigste Tool für sowas war immer das HashiCorp Vault. Ja. HashiCorp ist so eine andere, größere Open Source Institution, die viele Dinge, das Vagrant und Terraform und Nomad und alle Dinge sind von denen und die haben halt Consul und unter anderem alles Vault halt. Nur ich wollte nicht irgendwie, nachdem in der Firma eigentlich unsere ganzen Passwörter und so weiter mit OnePassword verwalten, nicht nur ein Tool haben, wo ich einen anderen Safe habe, wo ich auch noch alle möglichen Secrets speichert. Ja? Dann hätte ich halt irgendwie Sealed Secrets und Google Secrets und Vault und OnePassword. So. Und jetzt dann bei der Recherche hat sich mir dann das auch aufgetan, dass quasi OnePassword mittlerweile auch so Sache unterstützt. Ja? Das heißt, OnePassword erlaubt mittlerweile, hat eine Möglichkeit, wirklich ein Open-Source-Tool halt baut, mit dem du auf OnePassword Vaults, ja, so wie auf ein HashiCorp Vault im Kubernetes-Cluster oder wenn du irgendwo unterwegs bist, zugreifen kannst. Ja? Also, du hast jetzt das da schon verlinkt, ja? developer.onepassword.com Integrations, ja. Und da gibt es eben zum Beispiel für diverse Tools wie Terraform und Visions, aber halt auch für Kubernetes. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel einen Kubernetes Operator, ja, den man sich in seinen Kubernetes Cluster installieren kann. Ja. Und dann sagst du quasi dort bei der Installation mit einem Token, das du da mit einem Short-Lived-Token, was du ausstößt auf deiner OnePassword-Seiten halt, ja, und dann zusätzlichen so einen JSON-Key, so einen Encryption-Key, ja, dass das Ding quasi auf deine OnePassword-Vaults zugreifen darf, auf bestimmte, die halt der Token berechtigt ist. Ja, und da stößt du halt zum Beispiel dann ein eigenes Vault einfach in deiner normalen OnePassword-Desktop-App, ja, und dann kannst du im Cluster diese Vault-Items sozusagen referenzieren.
Okay.
Was mega geil ist, weil ja, ich dann jetzt wirklich anfangen kann, das habe ich jetzt auch letzte Woche dann schon angefangen, die Sealed Secrets alle aus dem Cluster, aus dem GitOps-Repository und so weiter rauszuholen und ins OnePassword zu verlagern, wo ich sowieso die eigentlich besser managen kann, besser in der Übersicht habe und da drinnen einfach dann entsprechend sagen kann, wer darf da zugreifen und wer nicht und so. Wie halt auf die anderen Vaults.
Ja. Ja.
Und dann genau das gleiche mache ich jetzt dann auch mit den ganzen Google Secrets. Ja, die weg alle und tue ins OnePassword rein, weil ich dort für ein bisschen Übersicht einfach habe. Und dann habe ich es alle an einer zentralen Stelle. Ja? Und brauchst nicht mehr verschlüsseln und entschlüsseln und bla, sondern das macht alles quasi dieser Operator, der im Kubernetes drin läuft und einfach die entsprechende Berechtigung hat, auf diese Vault zuzugreifen. Mega cool.
Krass.
Ja.
Check, da haben Settings, YouTube-Videos und so auch drinnen.
Die das erklären einfach
mal, wie das genau. Erklären ein bisschen.
Ja, ja.
Das heißt, der einzige Obi-Hänger ist eigentlich nur, dass das dann quasi nicht on-premises, oder?
Wie meinst
du? Du hast den OnePassword-Server, also du bist ja bei, deine Secrets liegen halt dann bei OnePassword in der Cloud, oder?
Ja, was jetzt ja mein OnePassword sowieso auch schon tut, alles, ja.
Genau.
Weil das synchronisiert ja über die Cloud.
Beispiel ein Vault oder was, das kannst du quasi selbst
auch hosten. Ja, ein HashiCorp Vault kannst du selber auch hosten irgendwo, ja. Aber es ist halt auch wieder so eine mega aufwendige Geschichte, weil das musst du halt eigentlich ausfallsicher auf mindestens 3
Nodes und bla bla bla. Ja, klar, da läuft dann einiges drüber.
Kryptografisch und hin und her.
Nicht wegbrechen, gell.
Genau.
Ja, voll.
Ja. Und so hast du jetzt einfach nur diesen quasi Vault Connect. Und wenn wir schon dabei sind, was da ja auch noch haben, wenn man das auf die Seiten da noch geht, das ist auch im Zuge dessen, müssen wir erst unterkommen, wieder diese ganzen Shell-Plugins sind ja auch mega geil. Ja, das ist auch erst in den letzten Monaten, 1, 2, 3 Jahre maximal entstanden, dass du für viele so Tools, die ich immer wieder verwendet, eben wie Terraform zum Beispiel und H-Cloud und was weiß ich, für Hetzner, einfach ein Plugin-Integration hast von OnePassword, dass der halt quasi, wenn du den Command-Line-Befehl aufrufst im Terminal, dann sagt, hey, du willst jetzt mit Terraform auf deine Infrastruktur bei Hetzner zugreifen, welchen API-Key soll ich denn für das verwenden? Und dann sagt er da außen OnePassword, die dort abklicken API-Keys und so.
Ja.
Und ich muss nicht mit Depper die Environment-Variablen, die sind mir vorher im Shell richtig konfigurieren und so. Ja, was ja immer die Gefahr birgt, dass ich das quasi in meiner Shell, in der History oder im Zwischenablage irgendwo leak und so.
Naja,
ja. Also voll geil. Ich tue ja mittlerweile auch voll für dieses OP Read und so weiter, was die für das One Password Command Line Interface verwenden, damit ich eben so in so Parameter irgendwo mitgibt, wenn ich zu mit Liquibase zum Beispiel zu MySQL Connect oder so irgendwas, ja, dass ich nicht Copy Paste die ist dann wirklich in die Command Line das Passwort einschreibe, sondern halt Dollar Klammer OP Read und dann das Passwort Vault referenziere. Ja, das Item. Mhm. Und dann holt er sich das beim Ausführen des Befehls außer und füllt das da rein. Mhm. Ja. Also, OneBestSet hat da wirklich, muss man sagen, ich meine, sie sind zwar von dieser Self-Bootstrapped-App zu so einer Enterprise-Firma geworden, aber da, muss man sagen, hat sich das wirklich jetzt gelohnt, diese Investition. Mhm. Die bringen da jetzt wirklich saugeile Sachen außer. Ja, für Development. Ja.
Naja, voll. Ich meine, man muss sagen, ich glaube, dass zum Beispiel Bitwarden, was ein bisschen so eine Konkurrenz ist, oder? Zu OnePassword. Mhm. Ich glaube, die haben das auch so in die Richtung. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe einmal Bitwarden dann auch eine Zeit probiert. Aber der Bitwarden ist ja quasi so ein Passwortmanager, den konntest du halt auch selber hosten. Ja.
Ja.
Ich meine, ob man das jetzt mag, ja, wie du sagst, ist halt da, die Frage, ja. Dass du quasi da selber dann einen Server maintainst und abschottest gegen alles Mögliche.
Ja.
Genau. Aber es war auf jeden Fall halt eine Alternative zu OnePassword, theoretisch. Aber ich habe es dann auch neulich einmal probiert, weil wir haben das auch für einen Teilbereich unserer Passwörter jetzt in der Firma. Mhm. Da merkst du da richtig, weißt du, wie viel Arbeit das OnePassword hast, schon alleine einmal in die ganzen Browser-Extensions und so eingesteckt hat, damit das auch wirklich gut funktioniert, ja.
Ja, ja.
Weil das ist echt, das wird einfach so ein Pain, wenn das dann nicht funktioniert.
Ja.
In manchen Situationen, weißt du, oder dir Sachen nicht vorgeschlagen werden oder keine Ahnung, geht dann die Extension teilweise gar nicht auf manche Seiten und so. Mhm. Und ja, puh, also die stehen ja da sicher ja, ein bisschen mehr am Anfang, aber das war
genau, die sind einfach nur ein bisschen weiter hinten einfach, ja.
Genau, genau. Aber das war zumindest eine Lösung, die man sich halt selbst auch irgendwie da hosten mag, ja.
Achso, du hast jetzt eh da einen Link reingekauft von Bitwarden, direkt da, die haben auch so ein
Kubernetes Operator. Ja, die haben Operator. Auch so, die haben quasi auch so,
ja.
Integrations halt, ja.
Ja, schaut eh so ähnlich aus, ja.
Ja, also wir haben es, glaube ich, einmal auch in die, in ein paar so Ansible-Scripts inkludiert gehabt, ja. Da war damals das Problem, dass halt einfach dieses Connect zum Bitwarden extrem lang gedauert hat, also es hat einfach die Pipeline dann aufgehalten.
Okay.
Ja. Naja.
Ja, also ich bin da jetzt gerade sehr happy, dass wir, also ich habe jetzt da einiges infrastrukturmäßig bei uns umgerissen Richtung Argo CD und Migration und hin und her und Haufen Security-Sachen einfach gemacht, Datenschutz-thematisch und dieses Passwort-Thema passt mir jetzt auch gut dazu, weil im Endeffekt über die Jahre, weißt du sammelst da so viel solche Secrets und Passwords und Tokens und Zeug an, ja, dass du da auch immer wieder mal irgendwie ein Inventory machen musst, drüber gehen musst und schauen musst, was ist denn eigentlich da überhaupt noch aktiv und was brauche ich denn noch? Ja, wer nutzt denn was, wo und so, ja.
Naja, auf jeden Fall.
Das ist allein schon, wenn ich mir anschaue in Google eben in die Cloud, was da für Secrets drin sind und dann auch Service-Account so zeigt, du musst das wirklich einmal alles irgendwann einmal durchgehen und schauen und aufräumen, ja. Und da bin ich jetzt gerade in der Phase halt dabei, Vollgas, ja. Ja, genau, das, und da habe ich jetzt echt, da hat mir das voll gut getaugt mit OnePassword, ja. Ja, cool. Gut. Schaue ich gerade auf die Uhr ein bisschen zeitlich. Ja, ein Thema kommt mir noch, Kleinigkeit hätte ich noch, ich muss da nicht sagen.
Ja,
also die Unify-Sachen, Unify ist auch so ein Ding, was immer wieder auftaucht bei uns, als Geräte und so weiter. Die haben jetzt in der letzten Zeit immer wieder neue Sachen auch präsentiert, was ich ganz cool gefunden habe. Und zwar haben sie jetzt ein bisschen was in Richtung NAS gemacht, ja, und preislich extrem günstig, muss man sagen, also die haben jetzt so ein Network Attached Storage gebracht für entweder Rack-Mounted oder auch für Desktop einfach irgendwo zum Hinstellen mit zweimal Harddisk-Base oder viermal Harddisk-Base oder SSD-Support, so NVMe M2, preislich echt ganz cool, also so, glaube ich, 140 Euro so ein NAS, ja, wo man dann noch die Platten einstecken muss. Und das, wenn du jetzt schon, sage ich mal, Unify ja, Infrastruktur hast, glaube ich, integriert sich das da mega cool in sowas ein. Ich bin jetzt nicht so der NAS-User, ich habe eigentlich selber nie NAS benutzt, selber, weil ich es nie gebraucht habe irgendwie. Aber ja, wenn man das schon in Verwendung hat für irgendwie anders, dann glaube ich, ist das ein ziemlich geile zusätzliches Feature jetzt auch.
Ja, okay.
Und das Zweite, was jetzt auch eben witzigerweise vor kurzem eben noch ausgebracht haben, sie haben immer schon ein bisschen so Power Tech gemacht auch, ja, und sie haben jetzt auch so eine Desktop-Alternative UPS auch, ja, auch zu einem echt guten Preis. Was kostet da dann die, warte mal, ich kurz mal einen Shop reinschauen, der UPS-Dauer, mit, der hat eben 1 Kilo, also 1 kVA, quasi 1 Kilowattstunde, glaube ich, so ungefähr. Und ich habe mal geschaut, was meine hat über so eine alte, uralte APS Dings in meinem drinnen stehen. Und die kostet 100, warte mal, das sind jetzt, ein, was ist das, US-Store bin ich jetzt da, warte mal, in den europäischen Store, 145 Euro auch für diese UPS-Tower, netto, ja, ist auch eigentlich ein super Preis, ja, und dafür, dass du das ja quasi dann auch in deinem ganzen Unify drin managed hast und so weiter und siehst, was der Zustand ist und so weiter, finde ich echt cool, ja, also die erweitern einfach da das Portfolio in alle möglichen Richtungen, ja.
Krass. Cool. Mhm.
Gut. Ja.
Soweit kleine Werbeentscheidung zum Schluss.
Ja, genau. Aber Unify kann man immer. Also
aber für die kriegen wir kein Geld.
Ja. Wir kriegen kein Geld für irgendeine Werbung.
Stimmt. Für irgendwas.
Genau. Und ja, dann das eine Topic, das sparen wir uns dann auf, das kann ich beim nächsten Mal auch bringen. Dann schließen wir noch ein bisschen mit Entertainment News ab.
Ja.
Du hast da was auch auf die Liste gegeben, gell?
Ja, genau. Genau, ich habe jetzt da wieder mal ein paar Serien auf die Listen gegeben.
Ja.
Apple TV Plus. Also ich habe so das Gefühl, dass ich bei uns daheim eigentlich immer der Einzige bin, der irgendwie schaut, ob es was da gibt jetzt bei Apple TV Plus. Alle anderen schauen nicht immer nur auf Netflix oder maximal dann nur Prime oder so, vielleicht nur, ja.
Ja.
Genau. Aber da sind ja jetzt ein paar, also eine neue Sache ist rausgekommen. Erst jetzt am Freitag. Das ist The Last Frontier. Mhm. Da haben wir jetzt einmal gestern die erste Episode angeschaut, ist so ein Thriller, ja, kann man sich geben, was jetzt nicht wie viel, also es ist, ist jetzt kein Film, sondern wie gesagt Serie,
ja,
was jetzt nicht wie viele Folgen, dass da jetzt geplant sind da in der ersten Staffel, aber hat schon mal ganz, ja, krass angefangen. Mhm. Genau, und was ich jetzt auch wieder geschaut habe, wo ja vor allem am Anfang ein bisschen schwader habe, weil ich es extrem langsam gefunden habe von der Erzählweise her. Was jetzt aber eigentlich in der dritten Staffel jetzt besser wird, ist Invasion.
Okay, ja. Hat die schon 3 Staffeln oder was?
Ja, ich glaube schon, dass das jetzt schon die dritte Staffel ist, ja.
Okay, ja. Ja, das ist mir auch mal jetzt auf der Liste untergekommen, ja, aber ich habe auch noch gar keine geschaut von denen, ja.
Mhm. Genau, ja. Und Foundation, das habe ich sowieso jetzt schon vor ein paar Wochen fertig geschaut, das habe ich mir relativ schnell durchgezogen.
Ja, ich bin jetzt, wir sind das Problem, also ich schaue mit der Dani eigentlich auch, wenn wir jetzt schauen, für Apple TV Plus, ja, weil es einfach echt super Serien immer sind dort. Jetzt war irgendwie, und das Problem ist einfach, wenn die rauskommen, dann ist immer nur jede Woche eine, das ist uns dann immer zu lang, dann müssen wir.
Das machen sie jetzt schon fix immer, gell?
Ja, nein, immer.
Früher war das nur bei den Top-Serien,
sag ich mal. Nein, ich weiß, das ist bei Apple TV nicht immer so gewesen, gefühlmäßig
oder war
das
immer, so.
Nur bei Netflix halt hinbei, weil es auf einmal, ja. Aber auf jeden Fall sind jetzt ein paar Sachen wieder da jetzt aktuell, die wo man gesagt hat, die wollen wir wieder schauen, weil es neue Staffeln sind von Sachen, was wir schon geschaut haben. Zum Beispiel gibt es jetzt wieder eine neue The Morning Show. Ja.
Ach, stimmt, da haben wir eingeschaut.
Die haben wir uns alle angeschaut bisher, die werden wir uns auch wieder anschauen. Dann die Slow Horses gibt es auch wieder eine neue Staffel, die war auch immer sehr cool. Und ja, was war da noch? Irgendwas war noch was Drittes auf der Liste. Einen Film haben wir uns zwischendurch wieder mal angeschaut, der auch sehr cool war. Jetzt finde ich den aber gerade nicht. Apple TV Plus Filme. Das war mehr so eine, was war denn das? Da muss ich bei Top Movies da, dann müsste da eigentlich eh drinnen sein. Nein, das war dann woanders, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt quasi als Lückenfüller einmal zwischendurch angefangen, weil mir das der Patrick schon vor Jahren einmal empfohlen hat. Parks and Recreations. Das ist so, sagt er, die Office, was hast du das einmal geschaut, früher?
Ja.
Und das Parks and Recreations ist irgendwie so eine Follow-up-Serie, was dann irgendwie aus den gleichen Machern, Schreibern oder Regisseur oder irgendwo entstanden ist, also wie die amerikanische The Office. Und da geht's halt auch so um so eine Abteilung, so von einem, wie so, wo so eine Bürosituation halt sagt, was der war. Da geht's halt um, eine Abteilung von, die sind für Landschaften und Parks zuständig halt, also für Landschaftspflege und Parks. Von so einer Behörde in einer kleinen Stadt in Indiana, ja, Pawnee heißt das, die Stadt. Und das ist im Prinzip, spielt noch genau dem gleichen Stil wie die Office halt, ja. Nur, dass halt da nicht der Chef, also, sondern ist eine Chefin, die so ist wie der Chef bei die Office und so halt, ja. Ganz witzig. Das schauen wir jetzt gerade. Als Lückenfüller.
Okay, das sind immer so 20 Minuten Serie.
Genau, ist so eine kurze Ding, lustige Geschichte.
Krass, da gibt's auch schon so überhaupt.
Ja, die ist auch schon relativ alt. Also die, weiß nicht, wann die
ausgekommen ist. Das haben sie dazugekauft quasi, irgendwie so, gell?
Ja.
Oh, 2000, ja.
Ja, also die ist ganz cool eigentlich, ja.
Genau. Okay, gut.
Und wenn die es quasi, dann, wenn wir da mit der Staffel jetzt wieder am Ende sind, werden wir uns wieder eine von den anderen, was wir jetzt aufgespart haben, dann anschauen. Mhm. Ja. Genau. Ja. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Oder warte mal. Nein, die wollte ich mir anschauen. Den Film, da, das All of You. Das schaut eigentlich ganz cool aus. Da spielt der mit von Ted Lasso, der, Das habe ich mir gedacht, das war eigentlich sicher ein ganz guter Film auch, ja. Und der Lost Bus, der Thriller, schaut eigentlich auch cool aus. Mit McConaughey, Matthew McConaughey, ja. Also ein paar coole Filme haben sie auch mittlerweile wieder auf Apple TV Plus, ja. Naja. Gut. Dann, nachdem wir da so Spezialsituationen halt haben bei dir im Setup.
Genau.
Schauen wir, dass es nicht zu spät wird, dass du den Platz wieder räumen kannst. Und grundsätzlich, glaube ich, hat es aber ganz gut funktioniert jetzt mit der Aufnahme so. Ja. Beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, schauen wir, dass wir das mit dem Standard-Setup wieder hinbringen. Ich hoffe, dass es dann wieder bei dir daheim geht. In der normalen Umgebung.
Mal abwarten.
Dass ihr ein Projekt abgeschlossen habt.
Genau.
Ich drücke euch den Daumen.
Mal gucken,
genau. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Start in die Woche wieder.
Ja, danke.
Und einen schönen Abend
noch, ja. Bis dann.
Ciao.